Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Moin moin, hello und alaaf, liebe FreundInnen von Irrenhaus Unterhaus, eurem Zweit- und Drittliga-Podcast aus Deutschland von und mit FUMS. Ich bin Ole und ja, es ist Schützenfestsaison, langsam geht's los. In NRW und Niedersachsen gibt's schon einige, auch nach Schleswig-Holstein hat die Welle bald, nimmt die Welle bald Einzug. Heizmecker Schützenfest in meiner Heimat am, glaube ich, 1. September-Wochenende.
Grüße, gehen dabei.
Raus. Ja, erstmal hallo an dich, Hagen Kröger, endlich wieder da, lange nicht mehr gehört.
Ja, servus.
Wie stehst du zu Thema Schützenfesten?
Ist voll mein Ding. Also du hast mich ja auch schon so einige Male auf diversen Schützenfesten aufgegabelt, in halb seidenem Zustand. Also
ne? Alles, weißt ja. alles nördlich von Eckernförde, ganz unsicher, hast du schon unsicher gemacht.
Ja. Nee, aber ich glaube, bei uns gibt's gar keine Schützenfeste da. Nee, das ist
doch, null ein Ding. Bei mir gibt's keine Ahnung. Auch immer richtig, so richtig gaga Altbacken mit Wurstschießen und Schützenkönig-Krönung und Zeltdisco. Wirklich das Highlight jedes Jahres. Und vorher, bevor das Schützenfest ist, gibt's immer so eine Zeitung für alle Leute, die im Dorf wohnen, wo dann die neuen Schützenkönige vorgestellt werden und irgendwelche Lokalunternehmen Werbung machen. Und das ist auch eigentlich ist das immer das Event, diese Zeitung.
Ah ja,
und,
ja.
Ja, wenn du das hörst, Mama, Papa, bitte nicht wegschmeißen, sondern
aufheben.
Ich will die auf jeden Fall noch lesen, wenn ich das nächste Mal da bin.
Sehr gut.
Ein Schützenfest, um mal überzuleiten, hat es auch gegeben, ein großes, in Meppen am Sonntag.
Jawohl.
Meppen gegen Waldhof, unsere erste Partie. Ich würde sagen, wir fangen mit der dritten Liga an. Ist das genehm für dich?
Wir gehen rein, ja, richtig. Ja.
Wir gehen heute mal rein ohne große Vorbild.
Es war nicht mal das einzige Schützenfest, ne? Also das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen. Viel los, auch in der dritten Liga. Am Samstag schon 5-0 Elversberg-Zwickau weggeputzt. Das ist auch schon eine Ansage gewesen.
Elversberg, Alter, ne?
Ja, was die für Alarm machen, seit sie bei uns in der dritten Liga sind, ist unfassbar. Ja, auch im Pokal Leverkusen rausgehauen. Also auch da die Frühform auf jeden Fall am Start.
Das ich wollte gerade sagen, dass mein Call mit dem direkten Wiederabstieg, das da sehe ich langsam meine Fälle davon schwimmen.
Ja, aber Platz 4 jetzt, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, und auch einfach starke Leistung.
Ja, und aber am Sonntag auch noch ein zweites Spiel, nämlich Aue-Wiesbaden 1-5. Auch ein Schützenfest gewesen.
Also der Wahnsinn.
Ja,
wirklich. Aber man muss schon sagen, nirgendwo wurde so viel geschossen wie in Meppen.
Richtig, ja. Ganz genau. Willst du
noch mal hier ein Schlückchen nehmen, bevor wir hier die 8 Tore besprechen, die gefallen sind? Waldhof Mannheim war zu Gast beim SV Meppen in Ostfriesland und es war die große Rückkehr von Christian Neithardt, dem verlorenen Sohn. Lange gearbeitet in Meppen, gute Arbeit geleistet, auch glaube ich Aufstiegstrainer gewesen damals, 2017, als es von der vierten in die dritte Liga ging. Sogar gegen Waldhof damals im Playoffspiel sich durchsetzen können. Also die Vorzeichen standen auf Emotionen genau die gab es dann im Spiel auch. Es ging direkt los eigentlich, wie bei der Feuerwehr. Dominik Martinovic mit dem 1-0, 0-1 für Waldhof Mannheim nach einer Fridolin Wagner Kerzenhereingabe war die Meppener Hintermannschaft ziemlich desorientiert. Martinovic bekommt da den Ball, muss einfach nur reinschieben, das Ding. Und dann stand es nach, glaube ich, 47 Sekunden 0-1 für Waldhof, kalte Dusche für Meppen. Und man konnte noch gar nicht sagen, ist das jetzt verdient, haben die Waldhöfer die Meppner überrannt, weil einfach noch nichts vom Spiel passiert ist. Aber es war eine kleine Dusche und Meppen brauchte ein bisschen, um wieder ins Spiel zu finden. Als sie das geschafft haben, war es aber nur umso schöner.
Ja, was man auf jeden Fall schon mal sagen konnte, ist, dass Meppen zu dieser, sehr, sehr frühen Phase des Spiels noch sehr unsortiert war, weil ja, hast du gerade gesagt, Martinovic da echt relativ frei einfach einschieben konnte mit einem so einem Löffelball. Also das ging auf jeden Fall viel zu einfach. Und Mannheim machte weiterhin das Spiel in den ersten 20 Minuten. Das war so der Eindruck. Und ja, hatte dann auch eine breite Brust weiterhin. Zeigte sich dann aber konteranfällig, wenn eben mal der Ball verloren wurde. So geschehen in der 23. Minute. Fassbender hat Abifade geschickt in der eigenen Hälfte.
Den Namen sollen sich alle mal merken.
Richtig.
Samuel Abifade.
Ja, Legend. Samuel Abifade. Im Sommer aus Lübeck gekommen und der kann richtig sprinten. Das konnte man sehen an diesem Tag. Der hat die Beine in die Hand genommen. Über den halben Platz ist er dann mit dem Ball gelaufen und hat zum 1-1 getroffen. Aus spitzem Winkel tatsächlich. Übers halbe Feld, das war krass. Also ein krasser Konter, gut gemacht von Meppen, aber auch da Mannheim nicht auf der Höhe gewesen. Also ja, da muss man glaube ich nicht so reinrennen, so gnadenlos in diesen Konter, oder?
Ja, ich glaube, sie waren auch motiviert halt durch die Anfangsphase, die sie wirklich dominiert haben und haben dann gedacht, okay, wir machen hier jetzt offensives Pressing und versuchen irgendwie direkt für klare Verhältnisse zu sorgen und auf 0-2 zu erhöhen. Aber dadurch waren sie natürlich anfällig für Konter und wenn man halt so schnelle Leute hat wie Fassbender und Abifade, die das gnadenlos ausnutzen können, ja, ist natürlich bitter für den Waldhof. Aber das war leider der Auftakt zu der größten Klatsche, die es in den letzten Jahren gegeben hat für die Mannheimer. Denn in der 38. Minute, um mal weiterzumachen, war es wieder eben jener Abifade, der traf, dieses Mal nicht nach einem Konter, sondern hat den Ball bekommen, ungefähr auf der rechten Seite Strafraumhöhe, zieht dann nach innen, so ein bisschen robbenmäßig, zieht dann mit links ab, so vielleicht so 18, 19 Metern. Und 2-1, Spiel gedreht, Abifade mit dem zweiten Tor. Wahnsinnstag, den er da erwischt hat, ne? Ja, und was für ein Schuss, ja.
Ja, echt richtig satt getroffen, geht, glaube ich, auch da in den Winkel so ungefähr rein. Also
ja, unfassbar. Keine Chance
für dem ist alles gelungen an diesem Tag. Sollte ja auch noch nicht alles gewesen sein, aber dazu später mehr. Und 38. Minute, Mannheim war im Hintertreffen direkt. Und also zu so einem ungünstigen Zeitpunkt, ne? Vor der Halbzeit sagt man ja immer. Gab noch in der 4. Minute der Nachspielzeit, 45. plus 4, einen Freistoß von Menes Pepic aus dem rechten Halbfeld, so ungefähr, auf den langen Pfosten. Dort wurde abgelegt in die Mitte, weitergeleitet dann von Poirier auf Ole Kuiper und der trifft tatsächlich noch zum 3-1 ganz, ganz kurz vor der Halbzeit und der ist erst eine Sekunde vorher oder sowas reingekommen. Das war, glaube ich, sein zweiter Ballkontakt, der Schuss, der reinging. Der hat den nämlich einmal angenommen und dann den Ball über die Linie gedrückt, schön platziert, unten rechts, glaube ich. Und David Blacher, der war angeschlagen, musste raus und für ihn dann Ole Kuiper. Was ein Einstand, kann man auch mal so machen.
Ja, Wahnsinn. Und dann natürlich Halbzeit, kalte Dusche. Christian Neidhardt, das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Und hat seiner Mannschaft, glaube ich, aber auch einiges mitgegeben. Denn als sie aus der aus den Katakomben rauskamen nach der Kabine, lief es wieder ganz in Ordnung. Martinovic eine Riesenchance gehabt, vergeben. Und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin, bis in der 61. Minute wieder Abifade vors Tor kam. Ein bisschen wie das zweite Tor von ihm, bloß spiegelverkehrt. Dieses Mal von links mit dem rechten Fuß, wieder so 17 Meter entfernt, kurz hinterm 16er. Wieder ein extrem starker Abschluss und das erneute Tor für die Meppener. Was für ein Sahnetag hat er erwischt, ne?
Geil. Ja, ist wirklich unfassbar, ja. Diesmal ging der Ball flach unten rein. Das ist auch noch ein Unterschied zum ersten Tor. Also er kann es echt aus allen Lagen und in allen Variationen kann er einnetzen. Saustarker Tag. Also ich bin gespannt, ob das jetzt so eine kleine Kostprobe war von dem, was er in dieser Saison zu leisten imstande ist. Ob da noch mehr kommt von ihm oder ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder war.
One-Game-Wonder.
Genau, ja. One-Game-Wonder. Ja, aber wie gesagt, noch junger Mann.
Man weiß nicht.
22 Jahre alt.
Ja, spannend. Ich habe auch bei Lübeck den, war nicht auf meinem Radar, aber Respekt ans Scouting hat sich auf jeden Fall allein schon für das Spiel gelohnt, den Jungen da zu verpflichten.
Ja, das stimmt.
Gut, weiter im Text. Man kann eigentlich die nächsten 20 Minuten getrost überspringen. Ging so ein bisschen hin und her, keine zwingenden Aktionen. Diese dann erst wieder in der 84. Minute in Form von Barış Ekinçer auf Mannheimer Seite, haben sich nochmal zurückgemeldet. War eigentlich eine verunglückte Flanke von links, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Leicht abgefälscht worden, landet im Meppener Tor. Keine Chance für Kersken. Und ich weiß nicht, ob beim 4:2 da nochmal die Hoffnung aufgeflammt ist. Wirkte nicht so, denn nur ein paar Minuten später gab es den sogenannten Dagger von den Meppenern.
Ganz genau, auch schon wieder in der Nachspielzeit, 90. plus 2. Minute, das 5:2 von Sascha Risch, das erste Tor überhaupt für den Linksverteidiger in der dritten Liga und auch hier wieder so ein super Konter, zu viert ausgespielt über Risch, da ging's los und dann gab's noch zwei weitere Stationen, haben sich den Ball dann noch ein, zwei Mal hin und her gespielt und ja, Risch durfte dann selber vollenden und den Ball wirklich aus einem halben Meter über die Linie drücken. Das Tor war verwaist, also war jetzt nicht so schwierig, aber er wird sich trotzdem sehr über sein erstes Drittligator gefreut haben. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein, sondern es gab eine Minute später noch das 6:2, Deckel drauf, Marius Kleinsorge, langer Ball von außen, von der rechten Seite trudelte da Hämlein, flach auf Kleinsorge. Ja. Und genau, Hämlein hat den Ball geschlagen. Und auch aus ganz spitzem Winkel, Kleinsorge blieb da cool, so ein bisschen angechippt. Aber krass, echt 6:2, dass Meppen da Mannheim wegfegt. Aufstiegsaspirant, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten in diesem Jahr. Alle Achtung.
So random Ergebnisse wieder, ne? Also, dass Aue so auf den Sack bekommen ist, hätte man auch nicht gedacht. Aber Meppen jetzt auch auf einmal wieder sowas rausholt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir es ja auch am Anfang der Saison, dass sie da einmal, ich glaube, hatten sie mal 5 Tore. Ich weiß nicht, ob das gegen Halle war oder so. Auch so richtig ein irres Spiel gehabt, wo Tankulic abgegangen ist. Aber ist geil, dass Meppen, also nicht nur die 60er oder halt die Teams, von denen man es kennt, dieses Potenzial zum Explodieren haben, sondern halt auch so Mittelklasse-Truppen wie Meppen. Das macht die Liga spannend und aufregend, finde ich. Weil wer hätte das vorher gedacht? Bittere Rückkehr auf jeden Fall für Neidhardt. Für Kleinsorge umso schöner. Der kam ja auch von Kaiserslautern wieder zurück. War ja auch vorher lange in Meppen. Fühlt sich, glaube ich, wieder wohl auf seinem heimischen Rasen. Aber Ausrufezeichen von Meppen und auch wichtig, um wieder ein bisschen Zuversicht zu tanken, denke ich. Denn der Start in die Saison für Meppen läuft ganz in Ordnung, kann man nicht anders sagen. 7. Platz, nur eine Niederlage, 2 Siege, ein Unentschieden, das ist ein Ausrufezeichen.
Ja, das unterschreiben sie, glaube ich, so im Emsland. Und eine andere Mannschaft, die, glaube ich, diesen Saisonstart auch bisher unterschreibt und sich in ähnlichen Gefilden befindet wie der SV Meppen, ist der MSV Duisburg. Die haben am gestrigen Montag ihr Spiel gehabt gegen Freiburg 2. Und es war ein ziemlich besonderes Spiel für Moritz Stoppelkamp, sein 100. Drittligaspiel. Und seine Leistung war auf jeden Fall dem Anlass gebührend. Wie eigentlich fast immer. Also seine Leistungen, die sind ja eigentlich immer gut, wenn er spielt, wenn er nicht verletzt oder angeschlagen ist. Einfach echt der wichtigste Mann. Das letzte Aufeinandertreffen, das gab es im Mai zwischen Duisburg und Freiburg 2. Da hat Duisburg 1-0 gewonnen und den Klassenerhalt klar gemacht. Und das wollten sie natürlich auch an diesem Tag wieder. Nicht den Klassenerhalt klar machen, sondern gewinnen. Und taten sie auch. Sie haben ein gutes Spiel abgeliefert. Und Moritz Stoppelkamp echt mal wieder überragend.
Ja, wirklich. Ging direkt am Anfang schon los mit einer richtig gefährlichen Ecke, die er reingetreten hatte. Dann so nach 20 Minuten kann man sagen, kam Freiburg ganz gut ins Spiel, besonders Vincent Vermey, der Ex-Duisburger ja auch, hatte da eine richtig gute Gelegenheit, aber konnte auch sich nicht an Müller da vorbei, den Ball vorbei buxieren, also entschärft. Und dann gab es die nächste gefährliche Standardsituation, ist ja bei Duisburg halt durch Stoppelkamp ja immer ein bisschen gefährlicher als bei anderen Teams. Und dieses Mal hat es auch geklingelt, 30. Minute, Stoppelkamp-Ecke auf den Kopf von Joshua Bitter, 1:0. Wahnsinn, wie scharf die immer reinkommen und ja, einfach geil, ihnen beim Standardschlagen zuzuschauen, finde ich.
Ja, das stimmt. Bitter hat es auch gut gemacht, weil er sich ganz gut vom Gegenspieler gelöst hat und es quasi hinbekommen hat, dass die Freiburger sich da gegenseitig wegblocken, also einen ganz guten Laufweg gehabt.
Ja, das sah ein bisschen nach Kraut und Rüben aus, da im Freiburger Strafraum.
Ja, das stimmt. Und das zog sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden durchs Freiburger Spiel. Also bei Standards und vor allem bei Ecken, da wirkte die Freiburger Hintermannschaft dann doch sehr unorganisiert. Beziehungsweise, das hat der Trainer auch hinterher gesagt, dass da einfach hier und da ein bisschen die Zentimeter fehlen. Gegen die hohen Duisburger da wirklich dann kein Kraut gewachsen ist. Das hat, wie gesagt, in der 30. Minute das erste Mal hingehauen. Du hast ja eben auch schon diese eine Chance in der 14. Minute gesagt. Da war es eigentlich noch ein bisschen erschreckender, fand ich, das Abwehrverhalten, weil da nämlich Bacalords, das war der Abnehmer der Stoppelkamp-Ecke, völlig frei in der Mitte stand und ziemlich frei köpfen konnte. Da ist noch nichts passiert, konnte Vincent Müller noch halten. Aber ja, irgendwann wird sowas dann auch mal bestraft, auf jeden Fall.
Atubolo, meinst du? Müller ist auf Duisburger Seite.
Ja, richtig. Ja, klar. Ja, das ist natürlich nicht aufs eigene Tor geköpft.
Ja. Das wäre genau, noch dann schöner. Kam es zur Halbzeitpause und direkt danach ging es weiter, wieder mit einer Moritz-Stoppelkamp-Ecke in Minute 49 und dieses Mal Buadus, der Abnehmer. Im Nachgang hat der Coach von Freiburg gesagt, ja, irgendwie auch schwierig, sich zu behaupten bei den ganzen großen langen Schlachsen da auf Duisburger Seite. Seine Mannschaft sei körperlich ein bisschen unterlegen. Kann man nur sagen, ja, hat man wieder gesehen, so auch in der 49. Minute. Stabiler Kopfball von Buadus, zweiter Assist für Moritz Stoppelkamp, 2-0. Geiler Tag, geiler Jubiläumstag.
Ja, auf jeden Fall. Und auch hier wieder drei Freiburger dran eigentlich, also wie auch beim 1-0. Leute sind da immerhin, anders als bei dieser Bacalords-Chance. Lars Kehl, Vincent Vermey und auch Julian Guttau stehen da alle um Buadus herum, aber sind halt entweder ein bisschen zu kurz wie Lars Kehl oder stehen zu weit weg wie Vincent Vermey. Also ja, das ist einfach schwierig gegen so eine Stürmer wie Buadus oder solche Offensivspieler. Und auch da Atubolu keine Chance, kann den Ball dann nur hinterher schauen. Und ja, dann 2-0 direkt nach der Pause. Das ist eine Hypothek gewesen für den weiteren Verlauf des Spiels. Und dann in der 58. Minute, dann kam nochmal ein richtiger Glanzmoment von Moritz Stoppelkamp. Das war ein richtig echter Stoppelkamp, kann man eigentlich sagen, ein Kunstwerk. Weil Konter nach Ballverlust der Freiburger, Kaspar Janda hat den Ball da durchgesteckt auf Stoppelkamp. Der geht auf links raus und lässt mit Andi Hoti da so richtig die Hüften kreisen. Also hat ihn echt links, rechts ausgedribbelt. Das sah schon richtig gut aus. Und dann am Ende in die lange Ecke geschlenzt, ins lange rechte Eck. Und die tolle Belohnung für Stoppelkamps Leistung in Duisburg. Also ein richtig schönes Tor im 100. Drittligaspiel. Besser kann man sich das gar nicht ausmalen vorher, glaube ich.
Ja, wie so ein Hase, der gejagt wird. Haken links, Haken rechts. Richtig geiles Ding. Und ja, das hat einfach mal wieder gezeigt, dass er echt ein Baller der Extraklasse ist da in der dritten Liga. Fand's auch ganz interessant, also du siehst halt bei seinem, also wenn er am Ball ist, also egal, ob es die Übersicht, die Standards, seine Abschlussstärke sind, dass er eigentlich durchaus auch noch das Zeug hätte, höher zu spielen. Nach dem Spiel, glaube ich, auch diesbezüglich mal befragt worden, hat aber gesagt, ich bereue gar nichts von meinen Entscheidungen, die ich getroffen hatte bezüglich der Vereinswahl. Ich bin hier bei meinem Herzenverein und es geht nicht alles nur ums Geld. Fand ich sehr sympathisch und ist irgendwie cool zu sehen, dass es halt auch noch solche Leute im Fußball gibt, die wirklich da ihrem Herzen folgen, um mal hier pathetisch zu bleiben. Und einfach sympathischer Typ und vielleicht wird's ja dieses Jahr auch mal wieder was und der MSV kann so ein bisschen oben mitspielen und muss sich nicht irgendwie nach unten orientieren, aber wenn es so weitergeht, glaube ich schon. Ein Makel gab's noch in 68. Minute, Philipp Fahner auf Freiburger Seite wurde da von Kehl in Szene gesetzt, wirkte die Abwehr so ein bisschen passiv auf Duisburger Seite, vielleicht hatten da schon einige abgeschaltet. Fahner nutzt das aus, auf der rechten Seite stößt er durch und macht das Ding rein. Aber nur ein kleiner Makel, solider und verdienter Sieg von Duisburg. Und nach diesem etwas holprigen Anfang mit einer Niederlage und einem Unentschieden jetzt zwei Siege nachgelegt. Ich glaube, da kann man mittlerweile zufrieden sein. Und Thorsten Ziegner hat sich, glaube ich, erstmal da ein kleines Polster erarbeitet und hat jetzt vielleicht auch Zeit, da in Ruhe was aufzubauen, was über die Saison, glaube ich, echt zu einer starken Truppe reifen könnte.
Ja, Das stimmt. Und ja, weil du es gerade auch schon angesprochen hattest, diese Liebeserklärung von Stoppelkamp an seinen Verein ist auch, also fand ich auch bemerkenswert, so offene und herzliche Worte. Er kommt ja aus Duisburg, also ist in Duisburg geboren.
Ja.
Und ja, man kauft ihm das auch wirklich ab natürlich, dass er da sein Herzensclub, wie er es gesagt hat, ja auch wirklich gefunden hat. Und er hat ja auch gesagt, was sehr interessant ist, dass er da seine Karriere beenden wird. Also das klang schon sehr definitiv. Sein Vertrag, der läuft ja noch bis nächsten Sommer, bis 2023. Das klang vielleicht schon so ein bisschen nach Karriereende. Also, oder? Vielleicht müssen wir uns schon von... Er ist 35. Ja. Also vielleicht müssen wir uns schon von einer Legende auch der dritten Liga ja mittlerweile, obwohl er erst seit 3 Jahren, glaube ich, dritte Liga spielt, verabschieden. Weil er ist ja auf jeden Fall eine Bereicherung.
Auf jeden Fall. Aber in dem Alter ist es dann ja auch häufig so, dass vielleicht noch immer mal so um ein Jahr rangehängt wird. Ich erinnere nur an Fabian Klos. Der hat ja, glaube ich, jetzt auch seit einiger geraumer Zeit nur noch so Einjahresverträge. Vielleicht macht Stoppelkamp ja auch noch mal dabei mit, wenn er überredet wird. Ich glaube, dass er auf jeden Fall auch noch die kommenden 1-2 Jahre mithalten könnte in der Liga und auch sehr gut mithalten könnte.
Ja, ich denke auch.
Du, bevor wir rübergehen, einmal unsere Tipps, ist mir gerade eingefallen, müssen wir nochmal abgleichen. Ich habe das gerade vergessen, irgendwie, welche Spiele wir getippt hatten. Hast du
ich denn auch. Das irgendwo notiert? Nee, ich habe heute auch nicht mehr reingehört, glaube ich. Wollte ich eigentlich noch. Warte, ich kann nochmal schauen,
geil.
Ob ich das...
Vielleicht fällt es uns ja irgendwie ein. Das ist natürlich hier wieder höchst professionell und top. Ich glaube, wir hatten ein Drittliga- und ein Zweitligaspiel, oder?
Ja, beim Zweitligaspiel hatten wir Hansa, das weiß ich noch. Und da habe ich, was ich getippt hatte, aber nicht mehr, was du getippt hattest.
Doch, ich hatte, glaube ich, darauf getippt, dass Hansa 0-1 gewinnt. Fast ganz knapp daran vorbeigeschrammt.
Ja, und ich hatte unentschieden getippt. Also auch mal wieder gar nichts bei mir.
Ach so, du hast nicht mal auf Sieg Lilien getippt. Gut. Aber das zweite Spiel, hatten wir vielleicht Wiesbaden-Aue oder so? Ich weiß es nicht. Da würde aber auch auf jeden Fall keiner richtig gelegen haben. Also,
ja,
ich denke mal,
naja, auch, gut.
Machen wir eine Null dahinter und lösen das uns nochmal kommende Woche auf. Aber damit die Überleitung eigentlich schon da. Darmstadt gegen Hanna Rohrstock, meinem Herzenverein, zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr auf Sport 1. Habe ich mir gegeben, mit freudiger Erwartung habe ich diesem Match entgegengefiebert. Und diese freudige Erwartung ist dann in Minute 3 eigentlich schon verpufft, um es mal kurz zu machen. Absoluter, um mal hier im Duktus Jugendwort des Jahres zu bleiben, Gaga-Cringe-Fail von Markus Kolke.
Bodenlos.
Bodenlos.
Steht ja auch zur Auswahl. Wie er
gespielt hat. Ja,
wirklich. Genau.
Einfach kein Macher. Eigentlich ist er ja einer, aber in dem Spiel nicht. Wirklich wahnsinniger Blackout. Kolke hat den Ball im Strafraum völlig unbedrängt, rollt ihn sich so ein bisschen vor und versucht da die Abwehr zu dirigieren, guckt nach links rüber zu Ryan Malone und Damian Rosbach, Helmut und verpasst irgendwie da mit peripherem Sehen oder aus dem Augenwinkel zu sehen, dass Tietz sich so langsam auf den Weg macht in Richtung Kolke und auf einmal mit ein paar schnellen Schritten schneller am Ball ist als Kolke und ihn nur noch einschieben braucht, diesen Ball. Kolke direkt ins T-Shirt gebissen und sich dieses auch über den Kopf gezogen, weil er, glaube ich, gewusst hat, oh, fuck, damit bin ich in jedem Jahresrückblick. War extrem bescheuert, unnötig, aber natürlich muss man auch sagen, das passiert jedem Mal, auch den Besten, und wir wissen ja, dass unsere Krake der Beste ist, aber bitter, man muss dazu sagen, Darmstadt davor, aber auch immens viel Druck gemacht, richtig stark aus der Kabine gekommen, haben Hansa von Anfang an unter Druck gesetzt, und wäre das Tor nicht durch diesen Fehler da gefallen, dann wäre es halt ein paar Minuten später aus dem Spiel herausgefallen, weil das war echt ein Klassenunterschied da in der ersten Halbzeit, und schade, dass das Tor in der dritten Minute da, dieser Fehler von Kolke, dieses nicht ganz schützenfest, aber schon ordentliche Klatsche eingeleitet hat.
Ja, da kann er ja fast froh sein, dass es noch in Anführungszeichen froh sein, dass es so eine Klatsche geworden ist, anstatt dass es dann irgendwie 1-0 ausgeht, wegen so einem Fehler.
Ja, doch, bitte.
Aber, genau. Und also Darmstadt, ich habe mir die Zusammenfassung natürlich angeschaut und es nicht live geschaut, aber auch da kam es so rüber, dass sie unfassbar Bock hatten, Fußball zu spielen, auch danach, nach diesem Tor. Fußballerisch wirklich eines der besseren Teams der Liga. Das kann man, glaube ich, so gefahrlos behaupten. In einer immer Situation noch, ne? Weiß ich noch...
Trotz der Abgänge. Das haben wir auch nicht so für möglich gehalten, ja.
Nee, in dieser Form nicht. Wobei es ja auch wirklich jetzt nicht so die, ja, haben wir ja gesagt, jetzt nicht so die große Anzahl der Abgänge vielleicht gab, aber dann doch so ein, zwei punktuelle, genau, die schon wichtig waren. Aber ja, das scheint ihnen nichts auszumachen, zumindest aktuell. Und fußballerisch, wie gesagt, sowieso nicht. Ich erinnere mich da an eine Szene. Melem wurde in die Gasse geschickt, freigespielt, blitzschnell in die Mitte gegeben zu Manu und der auch direkt abgezogen, ging zwar leicht übers Tor, aber das ging echt blitzschnell. Also 1, 2, 3 Bälle und zack, der Abschluss gesucht. Also so richtig überfallartiges Auftreten. Und also in dieser Form können die jede Mannschaft in der zweiten Liga vor Probleme stellen, auf jeden Fall.
Man muss auch sagen, die Defensive von Hansa komplett überfordert. Also ja, das macht mir echt auch immer mal, bereitet mir Kopfschmerzen, wenn ich das denn sehe. Übrigens, um
mal ja, gut, kurz ne, aber wenn du so kombinationssicher bist, also ja, klar, das wird vielleicht auch dadurch begünstigt, aber ich glaube, dass, also ja, wenn du so kombinationssicher bist, das kannst du dann natürlich auch gegen andere Mannschaften vielleicht so spielen.
Ja, aber das ist ja jetzt meine subjektive Fansicht, dass es da mir natürlich besonders
ist. Ist ja auch völlig und, okay.
Und was ist denn dein Problem eigentlich hier?
Ja, hier, ich weiß gar nicht, warum du so viel Schärfe reinbringst
ich,
jetzt hier.
Ich hab noch Aggression von diesem Spiel. Nee, aber um vielleicht Stabilität in die Abwehr zu bringen, habe ich auf Transfermarkt heute gelesen, Gerücht, 56%, Hansa an einem Innenverteidiger dran. Und zwar, du wirst lachen, es ist ein alter Bekannter aus der...
Ich glaube, ich weiß.
Ja? Wer?
Es ist Big Rick.
Ja, Big Rick van Drongelen.
Ja.
Dann müssen wir Peak in Denkmal bauen, du.
Ja, ich glaube, das rot-weiße Printerzeugnis hat dieses Gerücht irgendwann mal in die Welt gestreut, glaube ich, schon vor ein paar Tagen. Die haben, glaube ich, berichtet, dass Hansa da irgendwie dran ist, weil bei Union ist er ja auf dem Abstellgleis. Also, das wäre ja krass. Das wäre krass,
eine schlimme Verletzung, ist seitdem nie wieder zurückgekommen. Ne? Ich glaube auch Kreuzbandriss und dann beim HSV nicht mehr gespielt, dann zur Union da auch nicht gespielt. Keine Ahnung,
das kann Kante.
Ja
auch.
Ja, eigentlich ja, super auch immer gewesen in dem Jahr, als der HSV abgestiegen ist in der Bundesliga. Immer einer der besten Leute da auf dem Platz, aber natürlich weiß man nie, wie so eine Verletzung sich auswirkt, gerade bei jungen Spielern. Und ja, es kann natürlich auch sein, ich meine, da gibt es genug Beispiele. Sebastian Deisser, Alex Stefanovic, wen auch immer, dass sowas dann auch irgendwie echt ein großer Einschnitt in der Karriere ist und es nie wieder klappt, da zurückzufinden. Ja. Was lachst du da so gehässig?
Ich fand deine beiden Beispiele gerade geil. Stefanovic und Deisler, die ersten Leute, die
nichts Besseres eingefallen.
Ja, Stefanovic
wegen Hansa-Bezug und Deisler, weil er wohl so der bekannteste deutsche Talent ist, was von Verletzungen gekillt wurde, leider Gottes.
Ja.
Aber wäre auf jeden Fall geil, wenn das irgendwie funktionieren würde, weil dann hätte man vielleicht ein bisschen Stabilität in der Abwehr. So war die nicht vorhanden und in der 18. Minute wurde das dann auch ausgenutzt. Vorhin war es noch Melem, der querlegt auf Manu. Jetzt war es Melem, auf den quergelegt wurde. Und zwar von Bader, von der rechten Seite, Strafraumeck, schön, Querpass. An den Strafraum, Melem direkt Abnahme flach, ja, noch ein bisschen Spin mit dem Ball, keine Chance für Kolke, in dem Fall wirklich nicht. 2:0, total verdient an dieser Stelle für Darmstadt und da habe ich ja auch geschrieben dann zu der Zeit, dass ich glaube, dass es doch übel werden könnte, weil die ersten 20 Minuten wirklich pure Dominanz der Darmstädter und da hatte ich schon Panik, ist bei mir wieder angegangen. 13:14 gab es mal 6:0 auf den Sack gegen Darmstadt, damals DSE, Dominik Strohengel, auch Legende, mit 4 Toren, glaube ich, und sowas habe ich auch schon wieder kommen sehen. Ganz so schlimm wurde es nicht, aber ja, Darmstadt wirklich mit einer Machtdemonstration in der ersten Hälfte, der ersten Halbzeit.
Ja, Hansa hatte ja so kleine Chancen, so Halbchancen, würde ich es mal nennen, wobei auch ein bisschen mehr als eine Halbchance. Kai Pröger mit einer Flanke auf Sebastian Till, der hätte den Ball irgendwie aufs Tor bringen können mit dem Kopf, hat nicht ganz geklappt, wurde auch nicht wirklich gefährlich, aber es hätte gefährlich werden können. Also es gab auch vereinzelt die Chancen. Apropos Till, der ist ja schon wieder zurück, also doch nicht so schwer die Verletzung gewesen. Weißt du, was da los war?
Nee, wahrscheinlich auch Fehleinschätzung vielleicht von den Ärzten. Ist natürlich gut, ja, leistungsmäßig muss er aber noch ein bisschen was aufholen, glaube ich, weil so viel lief noch nicht über ihn jetzt in den letzten zwei, vergangenen zwei Spielen. Da wünsche ich mir mehr, ein bisschen mehr Präsenz im Mittelfeld, dass er sich vielleicht auch häufiger mal die Bälle holt, weil er hat die Anlagen und muss es einfach nur ausnutzen. Ja. Ja, das war eigentlich die letzte Situation, auch die erwähnenswert ist, vor der Halbzeit. Es ging in die Halbzeit mit 2-0. Und Hansa hat sich wahrscheinlich Großes vorgenommen, aber das wurde dann auch schnell im Keim erstickt. 54 Minute, Philipp Tietz nach einer Kempe-Ecke sich da stark durchgesetzt gegen Rosbach. Da waren auch echt so gut wie alle drei Innenverteidiger auf Tietz eigentlich. Aber er kann sich da durchsetzen, wird sogar noch bezupft da von Rosbach, aber ja, keine Chance. Hält die Gommel dahin und es steht 3-0 in der 54. Minute. Auch wieder kein Vorwurf an Kolke, eher ein Vorwurf an das Abwehrverhalten von den Jungs da in der Innenverteidigung bei Hansa, weil dann doch irgendwie die physische Stärke, die sonst ja eigentlich vorhanden ist, nicht wirklich durchgekommen ist. Und Tietz einfach, glaube ich, auch so ein bisschen die Erleichterung des geplatzten Knotens spürte und deswegen dort wirklich abgeliefert hat.
Ja, auch dann gab es nochmal eine Chance, die war auch wieder sehr gut sogar für Hansa. Der eingewechselte Kevin Schumacher mit einem Kopfball an den Pfosten. Da wär's nochmal, ja, da war die dicke Möglichkeit, nochmal den Anschluss zu schaffen. Aber auch dann kurz danach ging's wieder in die andere Richtung. 74. Minute. Malone hat da Willemsson, den jungen Schweden, gefoult. Allerdings Elfmeter, glaube ich, erst nach VAR gegeben. Aber wenn man sich das so anschaut, kann man schon mit Beruhigung pfeifen, oder?
Hallo?
Hallo?
Ja.
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja, da war gerade irgendwas mit meinem Audio-Treiber. Ich hoffe, du hast monologisiert lange genug.
Ja, ich habe gerade relativ dich lange gefragt nach der Elfmeterszene. Die hatte ich hier gerade angesprochen.
Welche Szene hattest du angesprochen? Sorry, ich war gerade echt...
Die Elfmeterszene. Ah. Und zwar Malone, der Willemsson faulte. Und es gab dann diesen Elfmeter ja erst nach VAR-Einsatz.
Ja.
Aber ich habe gerade erzählt, dass wenn man sich das so anschaut in der Zeitlupe, dann kann man doch relativ beruhigt diesen Elfmeter pfeifen, oder? Siehst du das auch so?
Ja, rustikal. Markus Höhner sogar die rote Karte auch noch gefordert. Wäre, glaube ich, ein bisschen viel gewesen. Aber ja, klarer Elfmeter, muss man sagen. Auch wenn er natürlich ein bisschen den Ball erwischt. Aber Malone sehr holzhackerhaft da zu Werke gegangen. Hatte, glaube ich, auch keinen Bock einfach. Der war auch angepisst natürlich auch bei dem Spielverlauf. Keine Frage, war dann ja auch schon 74. Minute. Von daher berechtigter Elfmeter. Und zu deiner großen Freude, Tobi Kempe mit dem Treffer.
Endlich, ja. Ich habe nebenbei auf dem Ticker gesehen, okay, es steht jetzt hier 3-0 und Kempe immer noch kein Tor. Da war ich sauer. Aber dann gab es ja doch noch das Tor und auch die Vorlage, weil ich habe ihn ja bei Kickbase, brauche ich dir nicht sagen, aber hier nochmal als kurze Erklärung, hätte dann auch noch Schumacher, den ich ja auch habe, getroffen, dann wäre ich aber sowas von nuts gegangen, doch.
Ja, aber der hat auch einen Pfostentreffer noch gemacht, hätte einmal zum 3-1 verkürzen können. Sehr unglücklich, dass er den nicht gemacht hatte. Vielleicht wäre da noch ein bisschen was drin gewesen, aber so, ja, Schlusspunkt dieser Elfmeter von Kempe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dann auch ausgemacht in der 80. Minute oder so, hatte auch keinen Bock mehr. War auch eh müde und habe, glaube ich, auch nichts Großartiges verpasst. Muss man abhaken aus Hansa-Sicht, ganz klar. Dafür gab es die Siege gegen Bielefeld und den HSV. Sicherlich stabil in diesem starken doch oder sehr anspruchsvollen Startprogramm für Hansa. Und bei Darmstadt muss man sagen, machen so weiter, wie sie auch letztes Jahr gespielt haben oder vergangene Saison. Richtig stark, macht Spaß zuzuschauen, schneller Fußball, viele Abschlüsse. Und es sieht gut aus, auch auf der Tabelle Darmstadt auf Platz 3. Nach der ersten Niederlage dreimal gewonnen, ist ein Ausrufezeichen.
Ja, Und jetzt am Freitag, da kommt es zum Showdown in Hamburg, HSV Darmstadt. Das ist schon ein Knallerspiel jetzt, was darauf folgt. Gibt am Samstag, dann am Tag später, das nächste Knallerspiel zwischen Paderborn und Holstein. Paderborn ja Tabellenführer. Ja. Die ja auch absolut zu überzeugen wussten. Wir haben unsere Lobeshymnen gesungen und auch am Freitag sind sie wieder stark gewesen, haben Kaiserslautern die erste Saisonniederlage zugeführt, mit 1-0 auf dem Betzenberg gewonnen. Das ist richtig stark.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. So, hier ganz kurz mal eben, weil wir letzte Woche das Thema kurz angerissen hatten. Martin Kind. Da gab es heute diese ominöse Gerichtsverhandlung beim Landgericht. Der darf jetzt Geschäftsführer bleiben, wurde da entschieden. Und 96 will aber Gott Berufung einlegen.
Oh mein Gott.
So viel zum Haussegen bei Hannover.
Gesunder Verein, ja. Oh Gott, ist das scheiße. Aber ja, sportlich immerhin ganz okay abgeliefert am Wochenende gegen Regensburg. Also wenigstens geht's da dann bergauf auf Hannover-Seite. Aber ja, Wahnsinn, was da immer noch, also was da irgendwie unter der Oberfläche schwelt, was wir auch wahrscheinlich alles gar nicht wissen, irre. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie Kind loswerden, weil wenn nicht, ist das ja nun wirklich toxisch hoch 100.
Ja, und da können wir vielleicht bei dieser Gelegenheit direkt das nächste Fass aufmachen. Es gab ja letzte Woche noch eine andere Meldung, eine große, abseits des Platzes in der zweiten Liga. Ein anderer alter Bekannter wollte sich nochmal wieder einkaufen und neue Stimmen erkaufen im Verein, und zwar Klaus-Michael Kühne. Der hat letzten Donnerstag einfach mal so verlauten lassen, dass er 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen würde. Allerdings dafür auch 39,9% der Anteile der HSV AG kaufen möchte. In der Satzung ist allerdings bis dato festgeschrieben, dass nur 24,9% der AG verkauft werden dürfen. Dafür hätte also schon mal die Satzung geändert werden müssen. Das hätte auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung passieren können oder kann auch theoretisch passieren, aber gestern gab es dann das Machtwort vom Präsidenten Marcel Janssen, dass das Angebot nicht angenommen wird, eben weil an dieses Angebot auch noch geknüpft war. Zwei Vertreter wollte Kühne in den Aufsichtsrat entsenden und dazu einen gemeinsamen mit dem e.V. gemeinsam bestimmen. Das heißt, faktisch wäre dadurch auch schon mal 50+1 ausgehebelt. Ja. Also das hätte auch enorme Probleme geben können. Und man hätte sich halt wieder abhängig gemacht und wieder jemanden wie Kühne in den Verein geholt, der Unruhe reinbringt und der mitreden möchte. Ja, außerdem wollte er auch noch Finanzvorstand, absolut. Und wollte er auch noch Finanzvorstand Wüstefeld loswerden, der jetzt auch noch einen Masterplan aus der Tasche gezogen hat, wie dann doch noch das Stadiondach, was ja saniert werden muss für die Europameisterschaft, hat er aus der Tasche gezogen, wie man das bezahlen möchte.
Gibt einen Tribut von Hamburg-Mannheimer, ja.
Genau, gibt also von einem Großsponsor ein Darlehen. Das ist natürlich, denke ich mal, die bessere Lösung in diesem in dieser Gemengelage.
So.
Ja, es ist ein Wahnsinn, was da abgeht, muss man ganz ehrlich sagen, im HSV schon wieder. Ja. Und so ein Kühne, der echt, der bringt ja immer wieder Unruhe rein, obwohl ihm sagt er ja immer, dieser Verein so am Herzen liegt. Es ist eigentlich schon
der Wahnsinn. Das kann ich aber auch nur schwierig glauben, wenn man da so eine Halsabschneider-Deals anbietet. Also
wenn
man ein bisschen nachdenkt, auch der HSV mit den Fans und der Fankultur, dass das die Mehrheit nicht so geil findet, ist eigentlich schon absehbar. Und keine Ahnung, das Problem ist halt, dass der HSV sich in der Vergangenheit immer mal wieder abhängig gemacht hat von ihm und daher natürlich diese Verbindung nach wie vor irgendwie im Raume steht, und Kühne ist dann ja auch gerne jemand, der mit seinen Hirngespinsten dann ans Abendblatt oder an die Mopo oder an die Bild-Zeitung herantritt, und deswegen kriegen wir das wahrscheinlich auch alles mit, aber ich glaube auch, dass die Verantwortlichen um Marcel Janssen, Jonas Bold, die wissen schon, was sie tun, und wissen auch genau, warum sie Kühne da nicht mehr mit ins Boot holen.
Ja, genau. Also sie haben auf jeden Fall daraus gelernt. Bolt und Wüstefeld ja beide auch das Vertrauen ausgesprochen bekommen, noch von Marcel Janssen. Ja. Und Janssen hatte ja auch jetzt bei der Ablehnung dieses Angebots diese Satzung als Hauptbegründung angeführt, dass es eben deshalb nicht möglich gewesen wäre. Und auch wahrscheinlich hätte es gar nicht diese Stimmenmehrheit gegeben. Das ist schon so durchgedrungen oder ablesbar gewesen an den Reaktionen der Fans. Jawohl.
Ja. Aber HSV immerhin, um das mal kurz zu erwähnen, gewonnen. Bielefeld jetzt richtig in eine Krise gestürzt. Vier Spiele, viele Niederlagen als Absteiger. Eieiei, vielleicht mal nächste Woche drüber reden. Jetzt soll es aber um Düsseldorf und Fürth gehen. Das Spiel habe ich geguckt am Samstag in der Konferenz. Liebe Grüße an Felix Böllert an dieser Stelle. Ein sehr guter Freund von Jan-Erik und mir. Wir haben uns hier zusammen aufs Sofa geflätzt und zweite Liga geguckt. Und es war ein richtig munteres Spielchen. Düsseldorf, der Gastgeber, Fürth kam als Gast und es ging direkt los in der 12. Minute. Hoffmann mit einem Lattenkracher nach einer Gavori-Ecke. Schon eine richtig gute Chance. Wolltest du was sagen?
Ja, nee, ich meinte nur, da hast du recht. Richtig dicke Chance. Und ja, da konnte man schon ein bisschen ablesen, dass Hoffmann auch an diesem Tag als Innenverteidiger bei Standards Bock hatte, Tore zu machen.
Ja, das stimmt.
Zwinker, Zwinker.
Ja, genau. Gavori kurz danach nochmal im Freistoß, auch an den Pfosten, also zweimal Alu in den ersten 20 Minuten. Und Düsseldorf, wie man sie kennt, eigentlich in der ersten Halbzeit stark am Drücken, gutes Offensivspiel über die schnellen Spitzen, Ginczek und Hennings da häufig die vierte Abwehr in Bedrängnis gebracht und so auch kurz vor der Halbzeit Fobassam, der da Hennings fällt, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, bisschen unbeholfen im Strafraum, klarer Elfmeter und dann kam es dazu, dass der Gefaulte selbst schießen wollte.
Ja, absolut und normalerweise ist er ja auch ein absolut sicherer Schütze, aber irgendwann ist dann eben doch mal der Tag gekommen, wo auch die sichersten Schützen mal einen Elfmeter verballern und so war es tatsächlich an diesem Tag bei Rufen Hennings der Fall. Ja. Bisschen unglücklich, weil in die Mitte geschossen, aber Linde, der Fürther Schlussmann, stark mit dem Fuß pariert, hat er sich schon für eine Ecke entschieden. Ja. Dann der Ball prallte zurück und Hennings wollte volles Risiko gehen, hat er dann auch gemacht, ist da reingegrätscht, hat den Ball erwischt, aber auch eben Linde mit dem Knie am Kopf, das sah in der Zeitlupe auch relativ übel aus. Der Abpraller, den hat dann da noch irgendwer reingemacht. Tor zählte aber nicht, weil abgepfiffen wurde. Hennings
selbst,
ja. Und Hennings selbst war es sogar. Für Linde ging es dann auch nicht weiter. Nach der Halbzeit musste er ausgewechselt werden gegen Leon Schaffran, der hat sein Zweitliga-Debüt.
Aber ich habe nochmal gecheckt, ist nichts Schlimmes bei Linde. Also er wird wahrscheinlich wieder im Kasten stehen können. Also Gott sei Dank, mit Kopfverletzung ist man ja immer vorsichtig, aber ist wohl alles noch den Umständen entsprechend glimpflich verlaufen.
Ja, das ist gut. Ja, und das war aber nicht die einzige Situation, in der sich Düsseldorf das Leben selbst irgendwie schwer gemacht hat an diesem Tag. Elfmeter verschossen war schon mal nicht so gut, aber auch danach hat der Düsseldorfer Schlussmann keine zu gute Figur gemacht. Kastenmeier hat da den Ball bekommen, wollte dann so ein bisschen ins Dribbling gehen oder spielerisch das ganz, ganz entspannt von hinten raus lösen und hat da die Rechnung ohne den Fürther Stürmer Ache gemacht. Der lief auf ihn zu und Kastenmeier war dann gezwungen, so ein bisschen ins Dribbling zu gehen in der 40. Minute. Und Ache hat sich dann per Grätsche den Ball erkämpft, sah für mich eigentlich relativ sauber aus. Tobias Raschel hat dann den Ball abgestaubt und dann getroffen. Treffer zählte aber nicht. Richtig Schwein gehabt aus meiner Sicht für Kastenmeier, weil man das ja, wie gesagt, nicht zwingend abpfeifen muss. Also der Kommentator, der hat, glaube ich, in der Zusammenfassung gesagt, hier Ball, bisschen Bein eingeklemmt, die Zange genommen da vom Fürther Stürmer, weiß ich nicht, also da gibt es, glaube ich, viele Schiedsrichter, die das auch laufen lassen.
Ja, war halt einfach nur so ein Gehakel, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da wen eingeklemmt hat. Also, ja, schmeichelhaft für die Düsseldorfer, weil eigentlich klares Tor für Fürth in meiner Wahrnehmung. Aber gut, wurde nicht gegeben. Dafür ein paar Minuten später Brani Mexico. Gott, oh Gott.
Genau Fugota. Der. Genau der.
Den kennen wir doch. Genau. Schöne ja. Szene gesetzt von Julian Green auf der linken Seite und überlupft Kastenmeier dann wirklich mit Extraklasse, die er hat. Und 1-0, 43. Minute verdient. Fürth da mit einer kleinen Druckphase am Ende, die durchaus ein Tor verdient hatte, gerade wenn man halt ja, bedenkt, dass das Ding von Raschel eigentlich auch schon hätte zählen müssen. Und ja, guter, gute Ausgangsposition für die Halbzeit, sich dadurch erspielt. Und ja, Zauberfüßchen Rigota, ja auch immer noch in Gerüchten mit einem Erstligawechsel in Verbindung zu bringen, habe ich gehört.
Ja, das stimmt. Bitter, ich glaube, ja, total. Also vor allem in der jetzigen Situation sieht er nicht zu rosig aus da in der Tabelle. Aber ja, auch bei diesem Treffer, Ausgangspunkt wieder so eine, ja, so ein spielerischer Ansatz von hinten raus bei Düsseldorf. Kastenmeier auf De Weis gespielt und der spielt dann den, ja, so einen langen Ball ins Mittelfeld. Allerdings dann zu einem Vierter und dann ging es eben schnell am Ende Rigota mit saustarkem Abschluss. Ja, und dann ging es mit der Führung für die Vierter in die Pause.
Ja. Nach der Pause Düsseldorf, ja, ordentlich Leben eingehaucht bekommen von Daniel Thun. Wahrscheinlich gab es wieder eine flammende Rede. Und der von dir eben schon angesprochene Standardtreffer durch André Hoffmann fiel in der 62. Minute. Schinter Appelkamp, schöner Freistoß, starker Kopfball von Hoffmann, zwar sehr zentral, aber sehr wuchtig. Wurde am Anfang noch abgepfiffen, weil Verdacht auf Abseits dort bestand. Aber in den Zeitlupen hat man gesehen, auf jeden Fall kein Abseits. Deswegen reguläres Tor, 1-1. Und ja, ordentlicher Schwung auf einmal auf Düsseldorfer Seite, den sie auch in den kommenden Minuten so mittransportiert haben.
Ganz genau, weil 9 Minuten später, 72. Minute, das 2-1, wieder ein Standard, diesmal eine Ecke von Peterson und Kownacki per Kopf war zur Stelle. Auch da wuchtig, aber auch platziert, auch ein bisschen unter Bedrängnis. Also er kam da keinesfalls völlig frei zum Kopfball. Ja, aber es sind die einfachen Tore irgendwie gewesen, ja, für Düsseldorf, die Standardtore, auch wenn sie natürlich einen Elfmeter haben liegen lassen, aber ja, auch hier wieder unglücklich für Fürth, solche Treffer da zu bekommen. Es war jetzt ja auch das dritte von 4 Spielen, wo, ja, Fürth 2 Gegentore bekommen hat. Das ist ganz schön viel.
Aua, ja, auf jeden Fall. Man muss auch wirklich sagen, Düsseldorf über weite Strecken des Spiels wirklich das Ding dominiert. Also, die wirkten eher wie der Absteiger aus der Bundesliga und Fürth hatte da noch arge Probleme. Das 2-2 Ausgleichstor, dann auch eher, ja, so eine Zufallsproduktion. Dixon Abiyama, ich weiß jetzt gar nicht genau, was jetzt genau den Elfmeter verursacht hat, ob es das Handspiel war von Tanaka oder das Foul von De Weis an Abiyama. Es wurde auf jeden Fall lange, lange überlegt auf Seiten des Schiedsrichters, obwohl es eigentlich 2 ahnungswürdige Fouls im Strafraum gab, dort in der 78. Minute.
78.
Genau, ja, kurz nach dem Tor der Düsseldorfer. Und ja, Elfmeter, klare Sache für Branimir Rigota, der schiebt unten rechts flach ein. 2-2, super ärgerlich für Düsseldorf und irgendwie genau das, was ich auch letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison, ich sage das immer falsch, schon häufiger angemahnt hatte. Düsseldorf wirklich immer stark und überlegen, aber ja, verlieren dann gerne immer noch dann am Ende so ein bisschen die Contenance und gehen dann mit einem unnötigen Unentschieden nach Hause oder auch mit einer Niederlage, obwohl das eigentlich nicht hätte sein müssen. Und so auch bei diesem Spiel gegen Fürth, wirklich über lange Zeit dominiert, gute Chancen kreiert, den Gegner laufen lassen, gutes Kombinationsspiel gezeigt und am Ende reicht es wieder nur für einen Punkt. Und ja, zu Recht ja, schlechte Stimmung danach auf den Rängen in Düsseldorf, denn das Ding hätte man auch mal gewinnen können.
Ja, das ist richtig. Und was bedeutet das für die Tabelle? Ja, Fürth, wenig überraschend, immer noch unten drin.
Ja.
Sogar noch weiter als vorher, jetzt auf Rang 15 mit 3 Zählern aus 4 Spielen.
Uff.
Ja, wirklich magere Ausbeute, aber immer noch der bessere von beiden Bundesliga-Absteigern, weil Arminia Bielefeld auf Platz 17 noch mit 0 Punkten steht. Das, ja, das ist schon heftig. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut, ich bin hier gerade mal so ein bisschen am Gucken bezüglich Tipps. Ich würde nämlich sagen, dass ich mir mal wieder Spiele aussuche für die kommende Woche. Und
ja, sehr
glaube,
gerne.
Zweite Liga ist klar, HSV Darmstadt, das Top-Duell nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und dann würde ich doch sagen, dass wir in der dritten Liga Saarbrücken gegen Aue nehmen. Ja.
Ja, übrigens, jetzt sehe ich es hier gerade. Ich wollte es nämlich gerade, ich habe hier gerade meine Notiz-App geöffnet.
Ja.
Und dieses Mal ganz schlau die Tipps sofort mitschreiben. Und ich sehe hier gerade, was wir letzte Woche getippt haben, beziehungsweise welche Spiele.
Okay.
Und ich habe hier daneben meine Tipps. Vielleicht weißt du ja noch, was du getippt hast beim zweiten Spiel. Also Darmstadt-Hansa hatten wir schon.
Ja.
Und das zweite Spiel, das war auch Saarbrücken, nämlich Ingolstadt-Saarbrücken. Und da habe ich 3-1 Ingolstadt gesagt.
Ich glaube, ich habe da auf ein Unentschieden getippt. Wie ist es denn ausgegangen?
Es ist ausgegangen, Moment. Es ist ausgegangen 0-0. Also hast du wieder die
ich bin mir ziemlich
die Punkte
sicher,
eingeheimt.
Ich höre noch mal rein, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da auf ein Unentschieden getippt habe. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie 2-2 gesagt oder sowas.
Das werde ich auf jeden Fall überprüfen. Aber mir ist auch so, jetzt wo du es sagst. Also ganz ehrlich, dass du unentschieden gesagt hast.
Genau. Du warst noch geblendet von der stabilen Ingolstädter Leistung gegen Dortmund. Ich hatte schon gesagt, so ja, nee, ich glaube, dass die was liegen lassen. Okay, dann nehmen wir nicht Saarbrücken schon wieder. Es gibt nämlich auch noch andere gute Spiele. Nehmen wir doch Dynamo Dresden gegen Elversberg. Die
Dynamo
Überraschungsmannschaft Elversberg. Gegen den Platzhirsch, der so ein paar Probleme hat, auf Platz 11 momentan nur. Und das Ganze findet statt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Was tippst du?
Ja, was tippe ich? Ich glaube nicht, dass Elversberg gewinnt in Dresden, auch wenn sie stark sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht bei der von der Atmosphäre sich da auch so ein bisschen, ist ja was anderes, als wenn man mal zu Hause in Elversberg spielt. Deshalb sag ich 2-1 Dynamo.
Ah ja, ja, sowas ähnliches hätte ich jetzt auch, ich auch getippt, auf jeden Fall. Nuancen. Ich sag mal 3-0 Dynamo. Ich glaube, das wird mal, 3-0. Elversberg wird wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Gut, ist notiert. Bis in alle Ewigkeit werden wir uns an diese Tipps erinnern.
Und jetzt die Gut. Frau gegen Und Darmstadt.
HSV Darmstadt. Willst du vorlegen?
Ja.
Der Fairness halber oder soll ich auch?
Okay. Ja, ich sag 2-0 für den HSV.
2-0 HSV.
Ja.
Okay. Ich sage, 1-1.
Ah, okay, sehr gut. Dann haben wir da immerhin zwei unterschiedliche Ergebnisse. Es kann nur einen geben. Ich bin gespannt.
Ja.
Das werde ich mir auf jeden Fall geben, hoffentlich, wenn ich dann schon wieder irgendwo einen Fernseher in der Nähe hab. Am Freitag nämlich wird meine Umzughilfe benötigt. Und ja, ich hoffe, dass das bis 18:30 durch ist.
Oh ja, mehr. Da beten wir alle für dich.
Ja, danke. Ich spüre das an dem Tag dann. Send your
Sehr
prayers.
Gut. Dann haben wir es, ne?
Ist ein ereignisreiches Zweit- und Drittliga-Wochenende wieder durchgehechelt worden von uns beiden. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische, dann hoffentlich mit neuen Punkten für unsere Tipptabelle. Und ja, ich würde sagen, bis dahin genießt das Wetter, schmelzt mir nicht davon. Und wir hören uns kommende Woche. Macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.